Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast diese Woche, dass Joe Käser, also wer kennt Joe Käser? Das ist mal eine wichtige Frage als allererstes. Joe Käser? Okay, Joe Käser ist ehemaliger Top-Manager von Siemens, also Chefe von den Chefen. Ist einer von denen, verdient 9,6 Millionen Euro im Jahr. Also ist einer von Top-Typen. Er war in Berlin und gleichzeitig an dem Tag, als er in seinen Flieger gestiegen ist, um nach Hause zu fliegen, waren auch eine Menge Politiker da. Die kamen gerade von einer großen Sitzung. So. Und Joe Käser saß also in der Business First Class, saß da, lalala, und die ganzen Politiker auch. Und die haben natürlich geredet und gequatscht und gemacht und getan. Und da hat er zugehört. Ja. Und dann hat er vorhin einen riesen Hals gekriegt und hat bei Twitter losgelegt und hat bei Twitter geschrieben, wie übel das doch wäre, dass unsere Politiker nicht arbeiten und sitzen da und haben irgendwie Spaß an der Sache und so, dass das ja nicht sein kann und all sowas. Und dann haben die das natürlich geschnallt im Flieger. Ich frage mich zwar, wie die Netz hatten, aber egal. Auf jeden Fall haben sie schon im Flieger gemerkt, dass er losgetwittert hat und haben dann sofort gegengetwittert und gleichzeitig sind sie auch vorne zu ihm hingegangen und da gab es richtig Stress. Es gab richtig Ärger. Es gab einen richtigen Shitstorm auch. Der hat also richtig auf die Mütze gekriegt dafür. Das ist unsere Welt. Vielleicht nicht deine, ist auch nicht meine, aber Shitstorm ist ein ganz normales Wort in der heutigen Zeit. Twittern, ja, piepsen, ja, schnattern, das ist wirklich etwas ganz Normales. Und es ist, man könnte sagen, auch ein bisschen Übel der Menschheit, was da so vor sich geht. Twitter soll wohl der herausforderndste Kanal sein, wo am meisten Fake News, Shitstorm, was da so läuft. Ne? Da wird richtig gepöbelt. Und zwar sage ich das, weil da sich die unterschiedlich denkenden Menschen massiv treffen und sofort dann, also wirklich dann auch gleich einen raushauen. Man kann also sofort sehen, wenn die unterschiedlichen Fronten von Meinungen, Gedanken, Ideen, ja, wenn die auf dem Tisch liegen, dann geht sofort die Post ab. Und sofort bilden sich unterschiedliche Gruppen, die dann gegeneinander sind. Und was da passiert, ist das. Es entsteht Empörung. Ja, nicht nur bei Twitter, auch an anderen Stellen. Du bist vielleicht auch empört über manche Dinge. Ich werde gleich so ein, zwei Dinge sagen vielleicht, wo du auch empört. Es entsteht Empörung. Es wird laut, es wird gepöbelt quasi. Und das ist etwas, was erst mit der digitalen Kommunikation nach vorne gekommen ist, also zumindest so massiv. Vorher wurde auch gepöbelt, im Stadion zum Beispiel oder in anderen Bereichen. Aber hier ist es richtig krass. Und es entstehen also ganze Blasen davon, so dass es selbst in den Nachrichten, 20 Uhr, Tagesschau, ja, dass darüber berichtet wird, wer twittert. Das habe ich gelesen bei Spiegel Online. Also Spiegel Online macht einen Bericht über einen Tweet, der einen Shitstorm ausgelöst hat. Das ist also schon ziemlich weit oben angelegt. Es entsteht Empörung. Ja. Und wir leben noch in einer Pandemie. Leider noch, ja, wisst ihr alle, genauso gut wie ich. Also ich bin zum Beispiel, ich bin total empört über alles Mögliche, ja. Masken zum Beispiel im Gottesdienst, finde ich übel, ja. Man erkennt die Leute nicht, man sieht ja nur die Hälfte. Ihr wisst, wie ich aussehe, aber wie ihr aussehe, weiß ich nicht. Also zumindest nicht unter den Augen, ja. Das finde ich total nervig, ja. Singen mit Maske, das finde ich anstrengend zu atmen. In München alles voll, in der U-Bahn alle mit Maske, alles eng. Überhaupt die ganzen Regeln. Wusstet ihr, habt ihr gelesen, auch Spiegel, habe ich auch gelesen, dass Deutschland das Land in der Welt ist mit den härtesten Corona-Regeln weltweit. Das empört mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre gerne wie Dänemark. Dänemark wäre geiler. Alles offen, alle ohne Maske, alle krank, okay, ja. Aber da denke ich, Mann, oh Mann, warum muss das immer mal... So, es gibt über alles, und das kennst du, es gibt über alles mögliche Empörung. Es wurde gefragt, was bei uns Streit auslöst. Schule ist Empörung bei uns. Ja, Lehrer, Empörung, hochgradig. Bei dir vielleicht dein Studium, deine Ausbildung, deine Eltern, dein Haus, deine Miete, whatever. Wir sind es nicht gewohnt, aber es fällt leichter, dass sich empört wird quasi. Und ein Mitgrund ist Müdigkeit. Wenn du Knille bist, müde, dann entsteht das schneller. Angespannt, Erschöpfung. dann sind wir dünnhäutiger. Das weiß jeder, der in Prüfungssituationen ist oder anstrengende Dinge vor sich hat. Man wird dünnhäutiger. Ja. Ich kann mich noch an mein Examen erinnern, da hat irgendwann ein Freund von mir gesagt, Alter, kannst du jetzt einfach mal dein Maul halten? Kannst du einfach mal aufhören zu reden? Das nervt total. Was du hier, ich habe nur gemosert, weil ich so unter Druck war und ich war so dünnhäutig, es war so unangenehm. Genau, also müde, angespannt, erschöpft, die Situation überfordert uns. Das kennen wir, das weiß jeder von uns. Das Zweite, was aus Empörung entsteht, Polarisierung. An dem, also Südpol, Nordpol, weit auseinander. Ne? Und wir leben in Deutschland ja nicht irgendwie auf der Insel der Depressionen alleine, sondern das ist ja überall so, zumindest in der westlichen demokratischen Welt. In der nicht-demokratischen Welt wird gar nicht darüber gesprochen oder da gibt es gar keine Polarisierung, weil es nur eine Richtung gibt. Also China ist zum Beispiel so ein Wort, wisst ihr auch. Aber bei uns, wir sind polarisiert. Wir stehen auf der einen Seite, andere stehen auf der anderen Seite. Und zum Beispiel Parteien ja auch. Ja? Also Impfgegner, Nicht-Impfgegner, das sind so zum Beispiel. Oder unsere politischen Parteien. Ja, die stehen sich gegenüber in unterschiedlichen Meinungen. Die einen sagen, das machen wir so und so. Wir glauben das und das und das und das. Und die anderen sagen, sind genau auf der anderen Seite und sagen, genau das glauben wir nicht. Wir glauben das und das und das und das und das und das. Und wir haben recht. Und mit diesem wir haben recht wird dieser Graben dazwischen noch größer, noch größer. Jede Seite hat Argumente. Und wenn wir so auf wissenschaftlicher Ebene unterwegs sind, sagen wir mal Corona, beide Seiten haben Argumente. Ob die richtig oder nicht richtig sind, ist manchmal gar nicht so richtig erfahrbar. Man muss schon sehr gut informiert sein, aber es gibt immer Argumente. Und bei allen Dingen, wo polarisiert wird, gibt es unterschiedliche Argumente, die unterschiedlich begründet und unterfüttert werden. Und wenn du mit jemandem in Diskussion bist, hast du deine Argumente und der andere hat seine und die können total unterschiedlich sein. Und es kann Empörung entstehen oder Stress oder Streit. Was aber gesellschaftlich folgt, ist das Dritte. Es folgt Spaltung der Gesellschaft. Und das kannten wir auch schon vorher. Die sogenannte Spaltung der Gesellschaft hat was mit Reichtum zu tun und Armut zum Beispiel. Wird immer gesagt, ja, wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Olaf Scholz als Kanzler hat gesagt, nee, wir leben nicht in einer gespalten. Natürlich leben wir nicht nur wegen Corona. Natürlich sind wir gespalten. Wenn 20% anderer Meinung sind, sind das ein Fünftel. Ja. Ich bin jetzt kein Mathe-Ass, aber das sind ziemlich viele. Das sind 20 von 100. Das ist unglaublich viel. Natürlich gibt es eine Art von Spaltung. Und das ist ein Schlagwort und das kennen wir auch. Schlagwort. Gewinner und Verlierer von verschiedenen Entscheidungen. Und manche andere Themen, und jetzt gehe ich mal weg von Corona und dem Ganzen, manche andere Themen haben in unserem Leben Potenzial zur Spaltung. Völlig unterschiedliche Ansichten. Und die Frage, ja, die ich mit euch nachdenke, wie sollen und können wir damit umgehen? Welche Haltung sollen und können wir als Christen einnehmen? Also die Frage ist nicht, welche Meinung soll ich haben, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was tue ich, wie bin ich? Ich habe vor einigen Wochen diesen Satz gehört. Nicht die Krise soll unser Hauptaugenmerk sein, sondern die Lösung der Krise. Und jetzt könntest du sagen, okay, bei Corona habe ich gar keinen Einfluss und bei Reichtum und Armut in der Gesellschaft habe ich auch keinen Einfluss. Aber in deinem eigenen Leben, mit deinen eigenen Dingen, die du hast, wo du vielleicht noch nicht beim Maße der Empörung bist, aber vielleicht ein Stück davor, also bei Streit, bei unterschiedlichen Meinungen, bei krassen Auseinandersetzungen, geht es nicht darum, die Krise zu befüttern, sondern sich zu fragen, wie lösen wir das eigentlich? Wie gehen wir eigentlich miteinander um, dass hinten raus etwas Gutes rauskommt, ohne dass wir die gleiche Meinung haben? Es geht nämlich nicht um Gleichmacherei von Meinung. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um die Art und Weise, wie man den anderen begegnet, was man tun kann. Und jetzt habe ich drei Dinge für euch heute Morgen, die wir tun können, um in solchen herausfordernden Phasen oder Situationen umgehen zu können. Ein paar Schlüssel, ein paar Handlungsanweisungen, die man nutzen kann, um in herausfordernden Situationen anderen besser begegnen zu können. Oder überhaupt begegnen zu können. So, dass nicht Empörung, Polarisierung und Spaltung passiert, sondern dass man sich gerade in die Augen gucken kann und sagen kann, okay, du hast deins und ich habe meins. Wir hassen uns nicht, wir schlagen uns nicht, wir hauen uns nicht die Köpfe ein, sondern Wir bleiben zusammen, selbst mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Also, was kann man konkret tun? Das Erste, was ich grundsätzlich sage, und das ist jetzt mal eine Grundsache, das Stärkste, was wir als Christen haben, das Allerstärkste, ist das Gebet. Es gibt nichts, was mehr Power hat, als Beten. Nichts. Wenn du keine Erfahrung mit Beten hast, ist es gar kein Problem. Man kann damit ganz schlicht beginnen. Ein Gebet ist nichts außergewöhnlich Abgefahrenes. Es ist eigentlich nur, ich spreche bewusst zu Gott. Und das kann ich für mich leise tun. Ich bete ganz häufig für mich ganz alleine und leise. Aber ich kann es auch laut tun. Wenn du also noch nie gebetet haben solltest, ich lade dich ein, das mal auszuprobieren. Das ist ein Knaller. Und dann sagen, lieber Gott, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich möchte ein bisschen mehr von dir wissen oder dich mal kennenlernen oder ich möchte nicht so polarisierend sein oder ich möchte lernen etwas oder also sich an Gott zu wenden. Und weil Gott lebt, ja, weil er lebendig ist und nicht irgendwie ein alter Mann auf dem Schaukelstuhl, den alles nicht interessiert, wird er wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise resonieren. Und wie das passiert, ist bei jedem unterschiedlich. Aber es ist total abgefahren. Also ich bitte dich, es einfach mal auszuprobieren. Das ist ein Knaller. Also beten. Ha! Und jetzt kommen mal so biblische Dinge. Ja? Was steht da eigentlich? Wir sind ja immer noch bei, wie gehe ich mit Andersdenkenden um? Betet dabei zu jeder Zeit, was nicht heißt 24 Stunden am Tag, das kann keiner. Ja? Und bittet Gott in der Kraft seines Geistes, seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Jetzt habe ich da bittet Gott grün gemacht. Der eigentliche Trick ist, seid wach. Darauf kommt es eigentlich an. Heißt, hab's klar im Gehirn. Sei dir ganz bewusst. Wach sein heißt nicht, nach 12 Stunden wach aufzustehen, sondern wach sein heißt, ein Bewusstsein zu haben. Ja, wir leben in dieser Welt, die so tickt, wie sie tickt. Ja, wir leben mit Shitstorm. Ja, wir leben mit digitalen Medien. Ja, wir leben in solchen Kontexten. Ja, wir leben in Deutschland, in unserer Kultur. Ganz wach sein und aufmerksam sein und sagen, so ist es. Und ich nehme das so an. Wachsamkeit heißt eigentlich Augen auf beim Hosenkauf. Ja? Immer Augen auf, immer, also Bescheid wissen. Bescheid wissen ist eins. Das ist aus dem Epheserbrief, also das ist von einem Mann geschrieben, Paulus heißt er, an die Christen in der Stadt Ephesus. Wenn du also keinen Plan hast, was Epheser heißt, es ist ein Brief an die Christen in Ephesus geschrieben, von einem Mann, der von Jesus erzählt hat. Und das GNB heißt Gute Nachricht Bibel. Das ist eine mögliche sogenannte Übertragung oder Übersetzung. Es gibt noch zig andere ins Deutsche, aber Gute Nachricht Bibel, die benutze ich meistens. Genau. Okay, das Nächste. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Man könnte auch sagen, bete für Olaf Scholz und für alle anderen Politiker, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Ich finde das mal einen sauguten Hinweis, dass wir als Christen beten sollen, und zwar für die Politiker, nicht dagegen, für sie, dass sie uns gut führen und gut leiten. Und du und ich wissen, dass da nicht alles pralle ist. Und das ist alles nicht nur gut und alles nicht nur großartig. Umso mehr haben sie das Bedürfnis, dass man für sie betet. Ein Hinweis aus der Bibel an Menschen, die glauben an Gott, hey, macht es nicht nur für euch, macht es für die anderen. Betet für andere. Betet in diesem Fall für Regierende, also für die Leute, die unterwegs sind. So, und jetzt, also wenn du keinen Plan hast, ne, dann ist das beste Gebet. Schenke mir Urteilskraft und Verständnis. Und zwar nicht nur vor einer Klausur, schenk mir Urteilskraft und Verständnis, denn auf deine Gebote verlasse ich mich. Kommt aus dem Alten Testament, Psalmbuch, da stehen so ganz viele Lieder, haben intelligente, künstlerische Menschen aufgeschrieben, das sind Gebete an Gott und er sagt, ey Gott, schenke mir Urteilskraft und Verständnis. Warum macht er das? Weil er nämlich keins hat. Und der Intelligente in diesem Fall geht hin und sagt, weißt du was, Gott, ich habe etwas nicht. Und ich hätte es gern, ich brauche es, also schenk es mir. Wenn dir also etwas fehlt, Urteilskraft und Verständnis zum Beispiel, oder andere Dinge, dann können wir zu Gott gehen und sagen, schenke mir Urteilskraft und Verständnis. Es gibt ein Wort Weisheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Weisheit. Eins der häufigsten Gebete in meinem Leben ist, dass Gott mir Weisheit schenkt, weil ich nämlich nicht alles schnall, was im Leben abläuft. Aber, okay Gott, ich brauche Weisheit, zum Beispiel im Umgang mit meinen Kindern und in der Beurteilung der Schule, das fällt mir total schwer, also wirklich ultra schwer, ja, da Weisheit zu haben und eine Klarheit und meinen Kindern zu sagen, also eine Weisheit ist, ja, es ist übel, aber es nützt nichts. Das kennst du auch. Ja, es ist übel, aber es nützt nichts. Schenke mir Urteilskraft und Verständnis. Verständnis heißt nicht nur, es zu verstehen, sondern es auch annehmen und akzeptieren zu können. Und das ist etwas, was Gott schenken will, schenken kann. Also, drei Gebete. Betet für Wachheit im Gehirn, bete für Regierende und bete um gesunde Urteilskraft und Verständnis. Es gibt noch viel mehr Anweisungen, aber drei reichen erstmal, weil ich nämlich mit euch weitergehen möchte. Es geht nämlich nicht nur um das Tun von Gebet, sondern im nächsten Punkt geht es um deine innere Haltung. Also eigentlich, wir sagen immer dein Herz. Was ist deine Haltung zu Menschen? Also platt gesagt, wie findest du sie? Und was geht da innerlich eigentlich vor sich? So, jetzt denke an den, ich weiß nicht, ob du, wenn du in der WG lebst, ne, an den komischen in der WG, im Haus, ja, an komische Arbeitskollegen, Leute im Studium, die voll neben der Kappe sind oder so. Ein wesentlicher Schlüssel ist meine innere Haltung, wie ich diesen Menschen begegne. Und Gott hat relativ klare Vorstellungen davon, wie ich diesen Menschen begegnen soll. Und dazu komme ich jetzt. Es gibt nämlich nicht nur gute und sympathische Leute, ja, die hier alle sitzen, sondern es gibt auch unsympathische. Also, unsympathische. Also, es wohnen in meinem Haus auch unsympathische Leute. Wer? What? Aber Gott sagt, ey Arendt, es reicht nicht, dass du die unsympathisch findest. Da erwarte ich mehr von dir. Ich erwarte eine innere Haltung, die anders ist als unsympathisch. Und ich erwarte auch eine andere Haltung von dir, die mehr ist als akzeptieren, dass Menschen da sind oder sie ignorieren. Jesus geht da wirklich einen Schritt weiter und das ist dann herausfordernd im Glauben. Und da geht plötzlich Glaube ganz persönlich an mich heran. Ja. Es gibt einen weiteren Bibelvers oder einen Bibeltext, den will ich dir vorlesen. Also innere Haltung klären. Erstmal klar haben, wie stehe ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich unterwegs? So, jetzt. Das ist an die Christen in der Stadt Kolossä, deswegen Kolosser. GNB, gute Nachricht, Bibel. Okay, so, ganz einfach. Da schreibt der Mann, Paulus, an eine Gemeinde, hey, so wie hier quasi, an Christen in einem Ort. Also ihr könnt auch sagen, also da steht dann Passau 3,12, wäre das quasi, das wäre an die Christen in Passau geschrieben. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Und jetzt kommt's. Herzliches Erbarmen. What? Herzliches Erbarmen. Freundlichkeit. Bescheidenheit. Milde und Geduld. Klar. Sicher. What? Und jetzt kommt das Faszinierende. Das eigentlich Faszinierende daran ist, das kann ich gar nicht. Und du auch nicht. Du kannst zwar nett sein, aber im tiefsten Herzen kannst du das nicht. Da steht aber in der vorletzten Zeile, da steht etwas, was den neuen Menschen ausmacht. Und den neuen Menschen, das kann nur Christus. Jetzt mache ich mal ein bisschen Theologie, okay? Ganz 2 Minuten, ganz kurz mal Theologie. Christus hat gesagt, ich komme auf die Welt, ich sterbe und stehe wieder auf. Warum? Um dich und mich heute noch mit Gott in Verbindung zu bringen. Deswegen können wir Vater im Himmel sagen. Okay, also Christus ist das Verbindungsglied. Aber es passiert noch mehr. Wenn man anfängt zu glauben und wir sagen als Christen Christus nachfolgen, also ihm hinterhergehen, ihm vertrauen, dann macht er etwas neu. Und zwar innerlich. Und das ist gar nicht so zuallererst immer so direkt spürbar, aber mit der Zeit merkt man, dass er etwas verändert, wenn ich es ihm erlaube, bei mir etwas zu verändern. Und das nennt sich neuer Mensch. Christus sagt letztendlich, wenn ich in dir mit dir lebe, dann kann ich in deinem Leben etwas neu machen, dann mache ich etwas neu, was du selber nicht kannst. Aber ich mache das. Glaube und vertraue mir und ich mache bei dir etwas neu. Und dann kannst du lernen, dein ganzes Leben lang herzliches Erbarmen zu haben, Freundlichkeit, Bescheidenheit, milde Geduld. So, Frage. Wenn ich dich nicht in diesem Kontext hier treffe, sondern unter Vollstress, irgendwo, bist du noch freundlich zu mir? Könnte sein. Hast du Erbarmen mit mir? Es kommt drauf an, wie ich drauf bin. Bist du bescheiden? Bist du milde? Also das Wort milde, das kennt ja keine Sau mehr. Das kennt ja kein Mensch mehr. Milde. Geh mal irgendwo und sag, ach übrigens, ich bin milde. Ja, was, milde Bohne oder was? Ja, was ist milde? Milde ist einfach smooth, nein, nett, freundlich. Geduld. Klar. Ich will euch was erzählen, dass ich als Mensch eher lange Zeit auf der anderen Seite des Glücks war. Ja. Und dann also mit Gott sich eine Menge entwickelt hat in meinem Leben. Ich bin jetzt so 30 Jahre Christ, ein bisschen länger. Und Gott hat in mir etwas verändert. Und das sind längere Wege. Es geht nicht darum, dass du morgen rausgehst und dass du alles kannst, sondern längere Wege zu gehen. Aber der entscheidende Schritt war, dass ich zu Jesus gesagt habe, Jesus, ich möchte dich bitten, bei mir etwas zu verändern. Und das war der entscheidende, da ging richtig was los. Ich bitte dich, bei mir etwas zu verändern, weil ich gut Andersdenkenden begegnen möchte. Und es ist tatsächlich so, früher habe ich anders diskutiert als heute. Heute kann ich Menschen tatsächlich mit total anderen Gedanken, Ideen, Lebensentwürfen und so, kann ich ganz völlig anders begegnen und tatsächlich manchmal mit herzlichem Erbarmen und zwar nicht aus Überheblichkeit, ich weiß es ja besser, sondern tatsächlich, weil ich denke, da hat Gott etwas verändert und das kann er bei dir auch. Wenn du sagst, hey Jesus, ich lade dich ein, etwas zu verändern. Frage, willst du das ausprobieren? Willst du das ausprobieren? Und willst du ausprobieren zu sagen, wir gucken mal, was passiert? Und dann nicht nur einmal, sondern, also ich habe es eine Zeit lang sogar jeden Tag gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, du musst mir Liebe schenken. Das kann ich nicht. Ich finde manche Menschen übel. Da muss sich etwas ändern. Und Jesus hat das gemacht. Auf einem Weg mit ihm gehen. Auf einem Weg mit ihm gehen. Und ich lade dich ein dazu, das zu tun und auszuprobieren. Das auszuprobieren, was Gott macht, was Gott tut. So, weiter. Ertragt einander. An die Eheleute. Nein, das ist natürlich an die Gemeinde, nicht an die Eheleute, okay? Also ertragt einander, seid nicht nachtragend. Das ist sau schwer. Seid nicht nachtragend. Wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Ich finde, das ist echt herausfordernd. Also wenn jemand sagt, ah, weißt du, Glaube ist so ein bisschen mit Gott unterwegs sein und so, das ist viel zu kurz. Glaube heißt, eine innere Veränderung durchmachen und Christus geht mit mir und ich mit ihm. Wir machen das Hand in Hand. Hand in Hand gehen wir unterwegs. Und dann geht das irgendwann. Ich finde es echt eine harte Herausforderung zu sagen, ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn dir jemand Unrecht getan hat. Da steht ja nicht, wenn dir jemand Unrecht getan hat und du vor Gericht gegangen bist und dann Recht bekommen hast. Das steht da nicht. Sondern da steht, jemand hat dir Unrecht getan und das ist übel. Also es macht es nicht besser, weil wir es aushalten sollen. Aber Jesus sagt, ich habe einen Anspruch an dich. Echt? Ich kann gar nicht ohne diesen Gott. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will gar nicht mehr ohne diesen Gott, weil ich das leben möchte, weil ich glaube, dass das richtig ist. Auch als Gesellschaft ist es richtig. Stell dir vor, alle würden einander ertragen. Also Joe Kaeser, Twitter, stell dir vor, alle würden das ertragen, was der andere tut. Dann würde er es nicht mehr tun. Dann gäbe es auch kein Twitter, kein Shitstorm, kein gar nichts. Deswegen ist das eine super Sache, um gemeinschaftlich zusammenzuleben. Wie lebst du mit anderen Menschen zusammen? Wie bist du unterwegs? Was passiert? Und es heißt noch etwas, innere Haltung klären, ganzes Denken und Tun muss das spielen. Ganzes Denken und Tun, nicht nur ein bisschen, das Ganze. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Das heißt nicht bei dem Ganzen, du sollst deine Meinung aufgeben. Das heißt auch nicht, dass deine Standpunkte immer richtig oder immer falsch sind. Die Art und Weise, mit Menschen unterwegs zu sein, mit guter, gesunder innerer Haltung heißt, ich darf meine Meinung sagen, wir dürfen auch streiten, aber ich darf die Menschen nicht abwerten, mit denen ich da unterwegs bin. Das ist das Entscheidende. Du darfst also deine Meinung haben und wir können total unterschiedlicher Meinung sein über alles Mögliche. Eins der häufigsten Dinge, das ist jetzt kein Scherz, ist wirklich so, eins der häufigsten Dinge, wo ich mit Christen wo wir streiten, also nicht richtig streiten, aber wo ich immer voll entgegengehe, ist bei den Bayern-München-Fans. Und das liegt daran, dass viele Bayern-Fans sind, weil die erfolgreich sind. Mein Sohn spielt aber professionell Fußball in einem gewissen Kontext auch in München und wir wissen, welche Geschichten da laufen. Geschichten, die niemals in der Zeitung stehen. Geschichten, die niemals öffentlich werden. Aber wir kennen die. Die sind jeden Tag bei uns auf dem Tisch. Und seitdem, muss ich sagen, muss ich mich dagegen stellen. Das geht nicht. Ich darf manche Geschichten nicht erzählen, weil sie interner sind. Aber es stehen Dinge in Zeitungen, wo ich sage, das ist gelogen. Das ist nicht die Wahrheit. Wir wissen, weil wir die Spieler kennen, wir wissen, dass es anders ist. Und da kriege ich immer da muss ich aber auch, also es heißt ja nicht, dass ich nicht meine Meinung haben soll. Du sollst deine Meinung gerne vertreten. Aber die Haltung dem anderen gegenüber muss astrein sein. Ganzes Denken und Tun. Wir lernen, wir können nicht ohne, ich kann nicht ohne Jesus. Ich will nicht ohne Jesus, ohne Gott. Okay, da steht übrigens muss. Da steht nicht könnte. Da steht auch nicht sollte. Und da steht auch nicht, wenn du genug Power hast vor deinen Klausuren oder nach deinen Klausuren. Da steht muss. Es ist ein echter Anspruch, ein echter Anspruch Jesu, Gottes, der Bibel an uns. Und es steht da auch nicht, wenn ich genug Kraft habe. Ich lade dich ein, mit mir unterwegs zu sein, mit diesem Jesus und zu bitten, Jesus, ich möchte das, weil ich auch glaube, dass das gesund ist, auch gesellschaftlich gesund ist, das zu tun, auch in der Gemeinde gesund, überall gesund ist, auch in meinen Beziehungen gesund ist, aber ich kann es nicht. Hilf mir. Und Jesus sagt, gerne, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und jetzt komme ich zum Schluss. Was kann ich, nicht zum Schluss, das ist nur das Vorletzte jetzt. Das hing über meinem Schreibtisch, dieses Bild. Du hast vorhin von der sogenannten, es gibt einen Vers, der immer über dem Ja steht, ein Bibelvers über dem Ja. Ja? Kommt her zu mir, ich werde niemanden abweisen. Das ist quasi das, was Jesus in diesem Jahr sagt. Vom letzten Jahr, der Vers war dieser. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel dafür gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte barmherzig sein. Und es entwickelt sich was, aber wir sind noch in der Entwicklungsphase. Ja? Da geht noch mehr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das Interessante daran ist, weil Gott barmherzig mit dir ist, kannst du auch barmherzig mit anderen sein. Und darfst auch barmherzig mit anderen sein. Weil er mit dir barmherzig ist. Und ich hoffe, du gehst selber mit dir barmherzig um. Und wenn nicht, dann darfst du das auch gleich noch lernen. Ja? Mit dir selber barmherzig, mit anderen barmherzig. Ich glaube, dass die Unbarmherzigkeit in unserem Land, und da leben wir so ein Stück drunter, damit zu tun hat, dass wir einfach ein knallhartes Herz haben. Und wenn du wirklich Aufmerksamkeit erreichen möchtest, dann lernen wir Barmherzigkeit. Das fällt auf. Barmherzigkeit fällt auf. Ja, es geht um eine Grundeinstellung, die mit ganzem Herzen barmherzig reagiert auf Not, Schmerz und Fehler. Und zwar der anderen. Okay, jetzt dritter Punkt. Was kann ich tun? Fokussiert sein. Das ist das Letzte. Ganz kurz noch. Ja. Fokussiert sein heißt, also letztendlich das, was ich die ganze Zeit schon sage, wir wollen den Blick auf Jesus richten, also ihn angucken, ihn uns bewusst machen, ihn als Vorbild nehmen und ihn bitten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und auch ans Ziel bringt. Die Fokussierung auf Jesus bringt dich auch ans Ziel. Also da entsteht auch wirklich etwas. Das ist kein Hirngespinst. Jeder, der Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, wird dir sagen, Früher war ich als Mensch so und so und so und so und Jesus hat etwas verändert und heute bin ich so und so und so und so. Ich kenne Menschen, die haben krasse Veränderungen in ihrem Leben erlebt. Nur alleine, dass sie mit Gott, mit Jesus unterwegs sind. Nur alleine, dass sie gebetet haben und dann ihm nachgefolgt sind. Wahnsinn. Also Menschen mitten aus dem Leben, 45 Jahre alt, ein Zahnarzt kenne ich, Wahnsinn. Und der sagt, mein Leben hat sich so krass verändert. Ich bin so ein anderer Mensch, weil Jesus mir etwas geschenkt hat. Und Ziel heißt, wir werden mit Gott zusammen leben. Später mal. Wenn du hier weggehst, also stirbst, dann werden wir, das ist also das letzte übergeordnete Ziel, so könnte man das sagen, dann wird Gott sagen, hey geil, wir leben zusammen. Wir leben zusammen. Bist mit mir unterwegs gewesen im Leben, bist es auch nachher. Wir wollen den Blick auf Jesus richten. Fokussier dich. Fokussier dich. Dann, er hat den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Jesus sitzt also im Himmel, er ist König. Jesus wird immer als König vorgestellt. Der derzeitige König ist Corona. Das ist die Krone. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Corona heißt Krone. Und das Virus hat eine Krone auf in unserem Land. Aber der wirkliche, wesentliche, die richtige Krone, die echte Königskrone, liegt bei Jesus Christus, der rechts neben Gott sitzt. Ich stelle mir das immer bildlich vor. Hast du mal gemacht? Bildlich vorgestellt? Also da sitzt irgendwie so ein fetter Thron, da sitzt Gott und rechts daneben sitzt Jesus. Was reden die? Was machen die? Guten Morgen, hast du gut geschlafen oder was machen die? Ich finde das faszinierend. Ich finde das faszinierend, dass mir das anzugucken, dass die da, dass da regiert jemand im Himmel. Und Gott möchte, dass Menschen um uns herum, in Passau, in München, überall sehen an dir, dass Gott regiert, nämlich indem du eine andere Haltung hast. Denk daran, welche Anfeindung er von sündigen Menschen erdulden musste. Christus hat Anfeindung erlebt. Und weil er das ausgehalten hat, können wir das auch aushalten. Und dann, das wird euch helfen, letzter Satz, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Fokussierung auf Jesus hilft dir, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Das ist doch irre. Das ist doch ein Knaller. Da denke ich, ja sicher will ich das. Und wenn du nicht mutig bist, also da steht ja mutig bleiben, das müssen ja mutige sein. Wenn du nicht mutig bist, kannst du einfach beten, ich möchte mutig werden. Und dann bleiben. Also, was kann ich konkret tun? Fokussiert sein. Ich habe mit euch drei Gedankengänge sind wir durchgegangen. Wir sind dieses ganze Empörung, Twitter, ja, beten, dann das Gehirn klar machen, was kann ich alles tun und zum letzten fokussiert sein. Fokussiert sein. Die drei Dinge möchte ich dir mitgeben. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten jetzt. Ich schließe die Predigt mit einem Gebet ab. Und lass uns mal gucken. Wir machen das folgendermaßen. Ich bete und dann lassen wir mal eine Zeit der Stille einfach, ja? Und dann hörst du mal, ob Gott zu dir spricht. Wir hören einfach mal einen Augenblick zu, ob Gott dir irgendetwas sagt. Das kann sehr gut sein. Ich lade ihn nämlich dazu ein, das zu tun und dann schauen wir mal, okay? Jesus Christus, ich danke dir, dass du durch die Bibel uns Anweisungen gibst, wie wir uns verhalten sollen. Aber ich bin ehrlich und du kennst mich und du kennst uns. Du weißt, das sind Riesenansprüche, das können wir nicht leben, Jesus. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir können uns auch nicht entscheiden, einfach nett, freundlich, erbarmen zu haben, milde zu sein oder sonst irgendwie, Jesus. Das können wir nur mit dir. Und ich danke dir, dass ich Menschen kenne und ich selber erlebt habe, dass Jesus, dass du etwas verändert hast. Und dass du diese Kraft dazu hast. Und dass du jeden einlädst, auf dieser Reise mitzugehen, der es möchte. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt diese Zeit nutzt, diese Stille, zu uns zu sprechen, in unser Herz. Ein Gedanke oder ein Bild oder eine Idee oder irgendetwas. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest. Jesus, wir haben heute Morgen unglaublich viel gehört und ich möchte dich bitten, dass dieser eine Gedanke oder dieser eine Satz oder dieses eine Bild, was für mich und für uns jeden persönlich wichtig war, dass wir das im Herzen behalten und alles andere gerne vergessen. Dass der wichtig, das, was dir für mich und für uns persönlich wichtig war, dass wir es nicht vergessen. Vielen Dank, Jesus. Ich bete dich an, weil du ein großer König, unglaublich bist. Und es ist so grandios, mit dir zusammenzuleben, mit dir unterwegs zu sein im Leben. Vielen Dank dafür. In Jesu Namen, Amen. Amen. Amen.